Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Eine Aufnahme aus den 80er Jahren. Gerd Westphal liest die 13. von 14 Folgen aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane. Durch einen Brief seiner Schwester Clotilde hat der Ingenieur von Gordon erfahren, welches dunkle Geheimnis die von ihm verehrte schöne Cécile umgibt. Er ist schockiert. Ein paar Tage lang verzichtet er auf seine Besuche bei Cécile, dann sucht er sie wieder auf.
Die Welt ist eine Welt der Gegensätze, draußen und drinnen. Und wohin das Auge fällt, überall Licht und Schatten. Die dankbarsten Menschen überschlagen sich plötzlich in Undank. Und die Frommen mit dem seligen Hiob an der Spitze murren wider Gott und seine Gebote. Was hat nicht alles Platz in einem Menschenherzen? Alles verträgt sich. Man rückt mit Gut und Böse ein bisschen zusammen. Und wer heute sittlich ist und morgen frivol, kann heute gerade so ehrlich sein wie morgen. Clotilde hatte recht, als sie mich ermahnte, das Kind nicht mit dem Bade zu verschütten. Und was sagte Rosa? Die arme Frau. Sie muss also doch Züge herausgefunden haben, die Teilnahme verdienen. Und das sagt viel, denn die Weiber sind untereinander am strengsten. Und wo sie pardonieren, da muss Grund für Gnade sein. In diesem Augenblick kam eine Spreewaldsamme mit einem Kinderwagen und nahm neben ihm Platz. Er sah nach ihr hin, aber die gewulsteten Hüften samt dem Ausdruck von Stupidität und Sinnlichkeit waren ihm in der Stimmung, in der er sich befand, geradezu widerwärtig. Und so stand er übrigens zu sichtlicher Verwunderung seiner Bankgenossin rasch auf, um weiter in die Parkanlagen hineinzugehen. Als er nach einer Stunde müd und abgespannt nach Hause kam, übergab ihm der Portier einen Brief und ein Telegramm. Der Brief war von Cécile. So viel sah er an der Aufschrift. Und die Frage, woher die Depesche komme, war ihm deshalb momentan wenigstens gleichgültig. Er stieg hastig in seine Wohnung hinauf, um zu lesen. Oben aber überkam ihn eine Furcht. Endlich erbrach er den Brief. Er lautete: »Lieber Freund, es geht nicht so weiter. Seit dem Tage, wo wir das kleine Diner hatten, sind Sie verändert. Verändert in Ihrem Tone gegen mich. Ich sprach es Ihnen schon aus und wiederhole, dass ich darauf verzichte, nach dem Grunde zu forschen. Aber was der Grund auch sei, fragen Sie sich, ob Sie den Willen und die Kraft haben, sich zu dem Tone zurückzufinden, den Sie früher anschlugen und der mich so glücklich machte. Prüfen Sie sich. Und wenn Sie antworten müssen, nein, dann lassen Sie das Gespräch, das wir eben geführt haben, das letzte gewesen sein. Es gilt Ihr und mein Glück. Die zitternde Handschrift wird Ihnen sagen, wie mir ums Herz ist, dass in allen Stücken nicht will, wie's soll. Aber ich beschwöre Sie, Trennung oder das Schlimmere bricht herein. Über kurz oder lang würde Sie der Beruf, den Sie gewählt, doch wieder in die Welt hinausgeführt haben. Greifen Sie dem vor. Ich vergesse Sie nicht. Wie könnte ich auch? Immer die Ihrige, Cécile. Er war bewegt, am bewegtesten durch das rückhaltlose Geständnis ihrer Neigung. Aber er ersah eben daraus auch den ganzen Ernst dessen, was sie nebenher noch schrieb. Sie hätte sich sonst zu solchem Geständnisse nicht hinreißen lassen. »Ob ich den Willen und die Kraft habe?«, fragt sie. Nun, den Willen ja, aber nicht die Kraft. Vielleicht auch, weil der Wille nicht der ist, der er sein sollte. Woher sollte ich ihn auch nehmen? Ich kann hier nicht leben und an ihrem Hause Tag um Tag gleichgültig vorübergehen, als wüsste ich nicht, wer hinter den herabgelassenen Rouleaus seine Tage vertrauert. Und so habe ich denn beides nicht, nicht die Kraft und nicht den Willen. Als er so sprach, überflog er noch einmal die letzten Zeilen und griff dann erst nach dem Telegramm. Es kam aus Bremen und enthielt die kurze Weisung, herüberzukommen, weil sich dem Unternehmen seitens der dänischen Regierung neue Schwierigkeiten in den Weg gestellt hätten. Ohne den Brief wäre mir das Telegramm ein Gräuel gewesen. Jetzt ist es mir ein Fingerzeig, wie damals der Befehl, der mich aus Thale wegrief. Nur, dass die Situation von heute pressanter und das Glück im Unglück ersichtlicher ist. Es bleibt ewig wahr, man soll nicht mit dem Feuer spielen. Trivialer Satz, aber die trivialsten Sätze sind immer die wahrsten. Und so denn also, Rückzug. Er wird mir leichter, als ich's vor einer Stunde noch gedacht hätte. Denn alles, was gut und verständig in mir ist, stimmt mit ein und kommt mir zu Hilfe. Sich düpieren lassen oder Spielzeug einer Weiberlaune zu sein, widersteht mir. Aber hier ist nichts von dem allen. Nicht Düpierung, nicht Weiberlaune, nicht Spiel. Arme Cecile, dir ist die höhere Moral nicht an der Wiege gesungen worden. Und Oberschlesien mit Adelsanspruch und Adelsarmut war keine Schule dafür. Nur zu wahr. Aber es war ein guter Fond in ihr. Ein ästhetisches Element, etwas angeboren Feinfühliges, das sie gelehrt hat, echt von unecht und recht von unrecht zu unterscheiden. Etwas aus der Zeit, wo die Pilzchen mit dem Roi Champignon auf dem Tisch standen, ist ihr freilich geblieben und wird ihr bleiben. Aber sie will aus dem alten Menschen heraus, aufrichtig und ehrlich. Und sie daran hindern zu wollen, wäre niedrig und geradezu schlecht. Also weg, fort! Leben heißt Hoffnungen begraben. Er sprach es in gutem Glauben vor sich hin. Aber plötzlich besann er sich und lächelte. Hoffnungen, ideales Wort, das für meine Wünsche, wie sie nun mal sind oder doch waren, nicht recht passen will. Aber müssen denn Hoffnungen immer ideal sein? Immer weiß wie die Lilien auf dem Felde? Nein, sie können auch Farbe haben. Rot wie der Fingerhut, der oben auf den Bergen stand. Aber weiß oder rot, weg, weg! Und er klingelte nach der Wirtin und gab Orders für seine Abreise. Den anderen Morgen war er in Bremen und nahm Wohnung in Hillmanns Hotel, einem entzückenden Gasthause, das er schon aus früheren Aufenthalten kannte. Die Fenster in seinem Zimmer standen auf und er sah abwechselnd über die Vorstadt von der Altstadt trennende Esplanade hin, in die bunt belebte Sögestraße hinein und dann wieder unmittelbar auf eine neben der ganzen Hotelfront hinlaufende, mit Kies bestreute Rampe, darauf die Gäste saßen und eben ihren Frühkaffee nahmen. Denn es war noch milde Luft und die mächtigen Bäume des benachbarten Wallgangs bildeten einen Schirm, der die ganze Rampe zu einer windgeschützten Stelle machte. Hier wollte er auch sitzen, und als er sich umgekleidet hatte, stieg er treppab und nahm an einem der Tische Platz. Das Treiben, das vorüberwogte, Rollwagen, die nach dem Hafen fuhren, Mägde, die zum Markt und Kinder, die zur Schule gingen, alles das tat ihm wohl und gab ihm ein stilles Behagen wieder, das er seit dem Tage, wo Clotildens Brief eintraf, nicht mehr gekannt hatte. Dabei sah er Cecile beständig vor sich, die wie ein hinschwindendes Nebelbild ihn aus weiter Ferne her zu grüßen und doch zugleich auch abzuwehren schien. Das war die rechte Stimmung, und er ließ sich Papier und Schreibzeug bringen und schrieb: Hochverehrte, gnädigste Frau, liebe, teure Freundin, als ich gestern Nachmittag Ihre Zeilen empfing, empfing ich auch ein Telegramm, das mich hierher berief. Es hätte mich noch 24 Stunden vorher unglücklich gemacht, jetzt war es mir willkommen und half mir, wie schon einmal, über Schwanken und Kämpfe fort. Ich soll mich zurückfinden in den Ton unserer glücklichen Tage, so schrieben sie mir gestern. Mit ihnen am selben Orte, dieselbe Luft atmend, wird ich es nie gekonnt haben. Aber in dieser Trennung werde ich es können oder es lernen, weil ich es lernen muss. Es ist noch früh am Tag und ich habe noch niemand aus dem Kreise meiner Auftraggeber gesprochen, aber wenn sich mir erfüllt, was ich von Herzen wünsche, so brechen alle Verhandlungen ab, die mich an diese Küste fesseln, und an ihre Stelle treten wieder Missionen, die mich aufs Neue weit in die Welt und in die Fremde hinausführen. Denn in der Fremde nehmen wir zurückblickend das Bild für die Wirklichkeit. Und die Sehnsucht, die sonst uns quälen würde, wird unser Glück. Über lang oder kurz hoffe ich wieder, über die Schneepässe des Himalaya zu gehen. Überall aber und je höher hinauf, desto mehr werde ich der zurückliegenden schönen Tage gedenken an Quedlinburg und Altenbrak und das Denkmal auf der Klippe. Träume nur und Visionen. Aber man nimmt seinen Trost, wie und wo man ihn findet. Liebe teure Freundin, Ihr innigst ergebener Leslie Gordon. Gordon sah einer Antwort entgegen, aber sie kam nicht, was ihn anfangs halb beunruhigte, halb verstimmte. Die geschäftlichen Verhandlungen indes, die den Oktober über andauerten und ihn zu Vermessungen und sonstigen Feststellungen erst nach Schleswig und dann hoch hinauf bis an den Limfjord führten, ließen eine Kopfhängerei nicht aufkommen. Erinnerungen füllten sein Herz, aber jedes leidenschaftliche Gefühl schien begraben, und er freute sich der Wendung, die diese Lebensbegegnung, deren Gefahren er wohl einsah, schließlich genommen hatte. So war seine Stimmung, als er ganz unerwartet die Weisung erhielt, abermals nach Berlin zurückzukehren. Er erschrak fast, aber die Verhältnisse gestatteten ihm keine Wahl. Und an einem grauen Novembernachmittag, dessen Nebel sich in dem Augenblicke, wo der Zug hielt, zu einem Landregen verdichtete, traf er in Berlin ein und stieg in dem Hotel du Parc ab, in demselben Hotel also, darin er während seines Septemberaufenthaltes täglich verkehrte und seinen Mittagstisch genommen hatte. Das Zimmer, das ihm angewiesen wurde, lag eine Treppe hoch nach der Bellevue-Straße hinaus und hatte den Blick auf das von Bäumen umstellte Podium, auf dem er ehedem, wenn er vom Hafenplatze kam, manch glückliche Stunde verplaudert hatte. Das lag nun zurück und auch die Szenerie war nicht mehr dieselbe. Die Kastanienbäume, die damals, wenn auch schon angegilbt, noch in vollem Laube gestanden hatten, zeigten jetzt ein kahles Gezweig. Und vom Dach her, just an der Stelle, wo man den ganzen sommerlichen Tisch- und Stühlevorrat übereinander getürmt hatte, fiel der Regen in ganzen Kaskaden auf das Podium nieder. Gordon überkam ein Frösteln. Hoffentlich ist das nicht die Signatur meiner Berliner Tage, das würde wenig versprechen. Aber am Ende, was kann man von einem Novembernachmittag erwarten? Some days must be dark and dreary. Ich weiß nicht, sagt es Tennyson oder Longfellow, jedenfalls einer von beiden. Und wenn etliche Tage dunkel und traurig sein müssen, nun denn, warum nicht diese? Ein Feuer im Ofen und eine Tasse Kaffee werden übrigens die Situation um ein erhebliches verbessern. Er zog die Klingel, gab seine Orders und tat einige Fragen an den Kellner. Was gibt es im Theater? Störenfried? Etwas antik. Und im Opernhause? Tannhäuser. Haben Sie Billets? Ja, Parkett und ersten Rang. Niemann singt und die Foggenhube. Gut, ersten Rang. Deponieren Sie es beim Portier. Kurz vor 7 hielt die Droschke vor dem Opernhause und der allezeit bereitstehende Wagenschlagöffner sagte mit der ihm eigenen und bei Glatteis und trockenem Wetter immer gleich klingenden Fürsorge: Nehmen Sie sich in Acht. Gordon freute sich des voll und glänzend besetzten Hauses und ließ von seinem Umschauhalten erst ab, als der Taktstock sich erhob und die Ouvertüre begann. Er kannte jeden Ton und folgte mit Verständnis und Freudigkeit, bis er plötzlich in einer ihm gegenüberliegenden Loge Cecils gewahr wurde. Sie saß vorn an der Brüstung, neben ihr der Geheimrat, der ihr während der Fächer sie halb verdeckte kleine Bemerkungen zuflüsterte, wobei beider Köpfe sich berührten. So wenigstens schien es Gordon. Und nun ging der Vorhang auf, aber er sah und hörte nichts mehr und starrte nur, während er Kinn und Mund in seine linke Hand vergrub, nach der Loge hinüber, ganz und gar seiner Eifersucht hingegeben und von einem prickelnden Verlangen erfüllt, lieber zu viel als zu wenig zu sehen. Es schien aber, dass beide dem Spiele nicht nur oberflächlich, sondern aufmerksam und mit einem gewissen Ernste folgten. Und nur dann, immer wenn eine leere Stelle kam, beugte sich der eine zum anderen und sprach abwechselnd ein kurzes Wort, das von Seiten Cecils meistens mit einem Lächeln, von Seiten des Geheimrats aber mal auf mal mit einem komisch-gravitätischen Kopfnicken beantwortet wurde. Gordon litt Höllenqualen. Und über seine Rache brütend war er nur darüber im Zweifel, ob er sich im gegebenen Moment, und der Moment musste sich geben, lieber als böses Gewissen oder als Mephisto gerieren sollte. Natürlich entschied er sich für das Letztere. Spott und superiore Witzelei waren der allein richtige Ton. und als ihm dies feststand, fiel zum ersten Mal der Vorhang. Drüben aber leerte sich die Loge, darin nur Cecil mit ihrem Hausfreunde zurückblieb. Und nun stürmte Gordon hinüber, um sich der gnädigen Frau vorzustellen. Der Geheimrat hatte sein Glas genommen und musterte den Vorhang. Als er sich eben wieder wandte, vielleicht um seiner Freundin und Nachbarin eine kunstkritische Bemerkung über Arion und noch wahrscheinlicher über die badelustige Nereidengruppe zuzuflüstern, sah er den inzwischen eingetretenen Nebenbuhler, der mit halbem Gruß ihn streifend sich eben gegen Cecil verneigte. »Welches Glück für mich, meine gnädigste Frau«, begann Gordon in seinem spitzesten Tone, »Sie schon heute und an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Ich hatte vor, mich Ihnen morgen im Laufe des Tages zu präsentieren, aber es trifft sich günstiger für mich. Darf ich mich nach Ihrem Befinden erkundigen?« Cecil zitterte vor Erregung und fand in dem Krampf, der ihr die Sprache zu rauben drohte, nichts als die mit höchster Anstrengung gesprochenen Worte, »Die Herren kennen einander, Geheimrat Hedemeyer, Herr von Gordon, hatte bereits die Ehre«, sagte Gordon, während er sich auf einem der frei gewordenen Plätze niederließ. Gleich danach aber, sich leger auf eine Seitenlehne stützend, fuhr er im Tone forcierter guter Laune fort. »Ein volles Haus, meine Gnädigste. Jedenfalls voller, als man bei einer Oper glauben sollte, die nun schon 30 Jahre spielt und jeder auswendig kennt. Es muss der Stoff sein oder die glänzende Besetzung. Ich vermute niemand. Er ist doch der geborene Tannhäuser und kein anderer reicht da heran, wenigstens nicht auf der Bühne. Für mich sind es Auffrischungen aus Tagen her, in denen ich noch des Vorzugs genoss, mit der silbernen Gardelitze, deren sich einigermaßen überraschlich auch das Regiment Eisenbahn erfreut, hier sitzen zu dürfen, halb als Kunstenthusiast, halb als militärisches Hausornament. Übrigens empfange ich den Eindruck, als ob Kamerad Hülsen immer noch seine Gnadensonne über Gerechte und Ungerechte scheinen lasse. Sehen Sie da drüben, meine Gnädigste, die reine Levée en masse, wie gewöhnlich mit Regiment Alexander an der Tete.« Cecil hörte den spöttischen Ton nur halb heraus, desto deutlicher der Geheimrat, der dann auch ersichtlich um den draußen in der Welt von Europens übertünchter Höflichkeit freigewordenen Kanadier zu markieren, mit der ihm eigenen Ironie replizierte. »Sie waren nur 7 Jahre fort, Herr von Gordon? Ich dachte länger.« Gordon, der den Wert einer gelungenen, maliziösen Bemerkung auch dann noch zu schätzen wusste, wenn sich die Spitze derselben gegen ihn selber richtete, fand sich momentan in eine leichte, gute Stimmung zurück und antwortete: »Zu denen, mein Herr Geheimrat, leider nur 7 Jahre. Weshalb ich vorhabe, die Zahl baldmöglichst zu verdoppeln, und zwar um meiner weiteren Ausbildung willen, natürlich Charakterausbildung. Glückt es, so hoffe ich, einen richtigen Naturmenschen zu erzielen, an dem nichts Falsches ist, auch nicht einmal äußerlich. Aber ich sehe, die Loge fängt an, ihre früheren Insassen wieder aufzunehmen und mich an den Rückzug zu mahnen. Ich darf mich doch der gnädigen Frau recht bald in ihrer Wohnung vorstellen?« »Zu jeder Zeit, Herr von Gordon«, sagte Cecil, »lassen Sie mich nicht länger warten, als Ihre geschäftlichen Obliegenheiten es fordern. Ich bin so begierig, von Ihnen zu hören.« All das wurde in Hast und Verlegenheit gesprochen, und sie wusste kaum, was ich sagte. Gordon aber empfahl sich und ging in seine Loge zurück. In dieser angekommen, gab er sich das Ansehen, als ob er dem zweiten Akt mit ganz besonderem Interesse folge. Und wirklich nahm ihn der Wartburgsaal und das Erscheinen der Sänger eine Weile gefangen, aber nicht auf lang. Und als er wieder hinübersah, sah er, dass Cecil die Loge verließ und der Geheimrat ihr folgte. Das war mehr, als er ertragen konnte. Tollste Bilder schossen in ihm auf und jagten sich, und ein Schwindel ergriff ihn. Als er es mühsam überwunden sah, nach der Uhr, 8:30. Spät, aber nicht zu spät. Und sie sagte ja, zu jeder Zeit willkommen. Und damit erhob er sich, um dem flüchtigen Paare zu folgen. Fand er sie schlimm genug? Fand er sie nicht? Er mochte es nicht ausdenken.
»Ach, Herr von Gordon«, sagte die Jungfer, als der zu so später Stunde noch Vorsprechende mit aller Kraft, vielleicht um sein schlechtes Gewissen zu betäuben, die Klingel gezogen hatte. »Treffe ich die gnädige Frau?« »Ja, sie war im Theater, ist aber eben zurück. Die Herrschaften werden sehr erfreut sein.«
»Auch der Herr Oberst zugegen?«
»Nein, der Herr Geheimrat.«
Gordon wurde gemeldet, und ehe noch die Antwort da war, dass er willkommen sei, trat er bereits ein.
Cecil und der Geheimrat waren gleichmäßig frappiert. Und das spöttische Lächeln des Letzteren schien ausdrücken zu wollen, etwas stark. Gordon sah es sehr wohl, ging aber drüber hin und sagte, während er Cecil die Hand küsste, »Verzeihung, meine gnädige Frau, dass ich von Ihrer Erlaubnis einen zu schnellen Gebrauch mache, aber offen gestanden, im selben Augenblick, wo Sie die Loge verließen, war mein Interesse hin und nur noch der Wunsch, lebendig den Abend an Ihrer Seite verplaudern zu dürfen. Als Antrittsvisite keine ganz passende Zeit, indessen Ihr freundliches Wort. Und so verzeihen Sie denn die späte Stunde.« Cecil hatte sich inzwischen gesammelt und sagte mit einer Ruhe, die deutlich zeigte, dass ihr unter diesem unerhörten Benehmen ihr Selbstbewusstsein zurückzukehren beginne, »Lassen Sie mich Ihnen wiederholen, Herr von Gordon, dass Sie zu jeder Zeit willkommen sind und die späte Stunde, von der Sie sprechen, nun, ich entsinne mich eines Plauderabends mit dem Hofprediger, wo Sie später kamen.« »Auch aus dem Theater. Es war ein Don Juan-Abend und Sie hatten den Schluss abgewartet.« »Ganz recht, meine gnädigste Frau. Man will immer gern wissen, was aus dem Don Juan wird.« »Und aus dem Masetto«, setzte Hedemeyer hinzu, während er sich von dem Fauteuil, auf dem er eben erst Platz genommen hatte, wieder erhob. »Aber Sie wollen doch nicht schon aufbrechen, mein lieber Geheimrat«, unterbrach ihn Cecil, der in diesem Augenblick ihre ganze Verlegenheit zurückkehrte. »Schon jetzt, schon vor dem Tee, nein, das dürfen Sie mir nicht antun. Und Herrn von Gordon nicht, der ein gutes Gespräch liebt. Und was hat er an dem, was ich ihm sage? Nein, nein, Sie müssen bleiben.« Und sie zog die Glocke. »Den Tee, Marie. Hören Sie doch, lieber Freund, wie draußen der Regen fällt. Ich erwarte noch den Hofprediger, er hat es mir zugesagt. Noch einmal also, Sie bleiben.« Aber der Geheimrat war unerbittlich und sagte, »Meine gnädigste Frau, der Club und die L'Ombre-Partie warten auf mich. Und wenn es auch anders läge, man soll nie vergessen, dass man nicht allein auf der Welt ist. Es wäre ein Unrecht, Herrn von Gordon so benachteiligen zu wollen. Er hat viele Wochen hindurch Ihre Unterhaltung entbehren müssen und Sie der seinigen. Nun bringt er Ihnen eine Welt von Neuigkeiten und ich bin nicht indiskret genug, bei diesen Mitteilungen stören zu wollen. Wenn Sie gestatten, spreche ich morgen wieder vor. Vorläufig darf ich vielleicht dem Herrn Obersten einen herzlichen Empfehl bringen. Auch von Ihnen, Herr von Gordon?« Gordon begnügte sich damit, sich kalt und förmlich gegen den Geheimrat zu verneigen, der inzwischen an Cecil herangetreten ihre Hand an seine Lippen führte. »Wie gerne wäre ich geblieben, aber es ist gegen meine Grundsätze. Nennen Sie mir nicht den Hofprediger. Hofprediger stören nie. Wer berufsmäßig Beichte hört, steht über der Indiskretion. Übrigens ist er noch nicht da. Bis morgen also. Bis morgen.« Und er ging. Im selben Augenblick brachte Marie den Tee. Sie wollte den Tisch arrangieren, aber Cecil, die das, was in ihr vorging, nicht länger zurückdämmen konnte, sagte, »Lassen Sie, Marie«, und wandte sich dann rasch und mit vor Erregung und fast vor Zorn zitternder Stimme gegen Gordon. »Ich bin indigniert über Sie. Herr von Gordon, was bezwecken Sie? Was haben Sie vor? Und Sie fragen?« »Ja, noch einmal, was haben Sie vor? Was bezwecken Sie? Sprechen Sie mir nicht von Ihrer Neigung. Eine Neigung äußert sich nicht in solchem Affront. Und in welchem Lichte müssen Sie dem Geheimrat erschienen sein? Jedenfalls in keinem zweifelhafteren als er mir. Lassen Sie das meine Sorge sein. Aber in welchem Lichte lassen Sie mich vor ihm erscheinen? Und Sie begreifen, mein Herr von Gordon, dass das meine Sorge ist. Ich habe Sie für einen Kavalier genommen. Oder, da Sie das Englische so lieben, für einen Gentleman. Und sehe nun, dass ich mich schwer und bitter in Ihnen getäuscht habe. Schon Ihr Besuch in der Loge war eine Beleidigung. Nicht Ihr Erscheinen an sich, aber der Ton, der Ihnen beliebte, die Blicke, die Sie für gut fanden. Ich habe Sie verwöhnt und mein Herz vor Ihnen ausgeschüttet. Ich habe mich angeklagt und erniedrigt. Aber anstatt mich hochherzig aufzurichten, scheinen Sie zu fordern, dass ich immer kleiner vor Ihrer Größe werde. Meiner Tugenden sind nicht viele, Gott sei es geklagt, aber eine darf ich mir unter Ihrer eigenen Zustimmung vielleicht zuschreiben. Und nun zwingen Sie mich, dies Einzige, was ich habe, mein bisschen Demut, in Hochmut und Prahlerei zu verkehren, aber Sie lassen mir keine Wahl. Und so hören Sie denn. Ich bin nicht schutzlos. Ich beschwöre Sie, zwingen Sie mich nicht, diesen Schutz anzurufen. Es wäre Ihr und mein Verderben. Und nun sagen Sie, was soll werden? Wo steckt Ihr Titel für all dies? Was habe ich gefehlt, um dieses Äußerste zu verdienen? Erklären Sie sich. Erklären, Cecile. Das Rätsel ist leicht gelöst. Ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig? Und das sprechen Sie so hin, wie wenn Eifersucht Ihr gutes und verbrieftes Recht wäre. Wie wenn es Ihnen zustände, mein Tun zu bestimmen und meine Schritte zu kontrollieren. Haben Sie dies Recht? Sie haben es nicht. Aber wenn Sie es hätten, eine vornehme Gesinnung verleugnet sich auch in der Eifersucht nicht. Ich weiß das. Ich habe davon erfahren. Sie konnten Schlimmeres tun, als Sie getan haben. Aber nicht Kleineres und nichts Unwürdigeres. Nichts Unwürdigeres. Und was ist es denn, was ich getan habe? Was sich erklärt, ist auch verzeihlich. Cecile, Sie sind strenger gegen mich, als Sie sollten. Haben Sie Mitleid mit mir? Sie wissen, wie es mit mir steht. Wie es mit mir stand vom ersten Augenblick an. Aber ich bezwang mich. Dann kam der Tag, an dem ich Ihnen alles bekannte. Sie wiesen mich zurück, beschworen mich, Ihren Frieden nicht zu stören. Ich gehorchte, mied sie, ging. Und der erste Tag, der mich nach langen Wochen und Gott ist mein Zeuge, durch einen baren Zufall wieder in ihre Nähe führt, was zeigt er mir? Sie wissen es. Sie wissen es, dass dieser spitze, hämische Herr von Anfang an mein Widerpart war, mein Gegner, der ein Recht zu haben glaubt, sich über mich und meine Neigung zu mokieren. Und eben er, mir vis-à-vis in der Loge, sicherer und suffisanter denn je zuvor, und neben ihm meine vergötterte Cecile, lachend und heiter hinter ihrem Fächer und sich ihm zubeugend, als könne sie es nicht abwarten, immer mehr von seinen Frivolitäten einzusaugen, von all dem süßen Gift, darin er Meister ist. Ach, Cecile, meine Resignation war aufrichtig und ehrlich, ich schwöre es Ihnen. Ich kam nicht wieder, um Ihre Ruhe zu stören, aber einen anderen bevorzugt sehen und so, das war mehr, als ich ertragen konnte. Das war zu viel.
Gerd Westphal mit der vorletzten Folge des Romans Cecile von Theodor Fontane. Die Aufnahme entstand im Juni 1985 beim NDR Hannover in der Regie von Hanjo Kesting. Morgen geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Bei hunderten gleichzeitigen Pager-Explosionen im Libanon sind mindestens 90 Menschen getötet und Tausende verletzt worden, darunter viele Hisbollah-Mitglieder. Israel soll hinter dem Angriff stehen und die Kommunikationsgeräte manipuliert haben. International wächst die Sorge vor einer Eskalation im Nahostkonflikt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat Terrorismusexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik die Lage eingeschätzt.
Die Hisbollah, die wird sich wie schon in den letzten Monaten jetzt genau überlegen, wie sie überhaupt reagieren kann. Sie werden einerseits versuchen, Israel militärisch weh zu tun. Andererseits werden sie versuchen, einen großen Krieg zu vermeiden. Mit jedem dieser Zwischenfälle wird das allerdings schwieriger. Man muss allerdings seit Beginn des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel konstatieren, dass nicht so sehr die Hisbollah diese große Auseinandersetzung will, sondern dass es auf Israel